So, hallo bei eurem wöchentlichen KI-Update, dem AI-Melange aus Wien, wo wir Tech-News mit den Stories aus dem echten Leben miteinander verbinden, um euch einen praktischen Einblick zu geben, wie wir alle mit der KI leben, lernen und arbeiten. Wir, das bin ich, Anna Simic, KI- und Tech-Beraterin und meine Gäste. Jede Woche eine spannende Persönlichkeit und ein echter Mensch, der oder die mit der KI lebt, lernt und arbeitet. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Alice Schmidt. Hallo Alice.
Hallo Anna, schön hier zu sein.
Alice ist eine angesehene Expertin aus dem Bereich Sustainability, Social Impact und KI. Und es ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass die Alice gleich in dieser Folge erscheint, weil die Alice hat mit der Claudia Winkler, die ihr schon in der letzten Folge kennenlernen durftet, ein tolles Buch veröffentlicht, vor kurzem. Darüber werden wir auch vielleicht ein bisschen sprechen. Aber es ist auch nicht das einzige Buch, das Alice und Claudia gemeinsam veröffentlicht haben. Das ist etwas, das beide doch immer wieder beschäftigt. Abgesehen davon arbeitet Alice seit Jahren an vielen unterschiedlichen internationalen Projekten im NGO-Umfeld, hält Keynotes, ist Beraterin und vieles, vieles mehr. Also mit über 25 Jahren Berufserfahrung wird sie uns bestimmt gut erzählen können, wie die KI jetzt ihren Berufsalltag verändert. Ich bin schon sehr neugierig, was sie uns heute erzählen wird und wie es ihr mit der KI geht. Aber zu Beginn ein paar Tipps und Tricks und ein paar praktische Ideen für euch. Der heutige Fokus liegt auf, was man denn alles mit der KI machen kann und woran man vielleicht noch nicht so gedacht hatte, dass die KI nützlich sein könnte. Also zu Beginn etwas, was zumindest mir bis jetzt noch nicht so eingefallen ist, um ChatGPT zu verwenden. ChatGPT kann man nämlich nutzen, wenn man ein EPU ist, Selbstständiger oder vielleicht eine kleine Firma hat oder auch größere, nämlich als Brand Design Guide. Also man kann dem ChatGPT einfach alle Details zu eigener Marke, in meinem Fall wäre das zum Beispiel Propeller, geben, dann vielleicht 2, 3 so Images oder Fotos hochladen, wo man sagt, naja, so sieht meine Marke aus, so fühlt sie sich an. Danach kann man auch ChatGPT ergänzend die Farbpalette geben und dann auch ein bisschen erzählen, welche Industrie man arbeitet, welche Werte man als Marke verwendet. Und man kann zum Beispiel auch den Fonds von, also die Schriftart dazugeben. Und wie gesagt, alles, was man noch dazu wissen will. Und ChatGPT kann auf Basis dessen einfach wunderbare Moodboards erstellen. So, dass man einfach weiß, wie fühlt sich die Marke an. Und das ist wiederum nützlich für das eine oder andere Briefing an eine Agentur oder einfach Partnerunternehmen, mit denen man arbeitet. Und ich finde das eigentlich ganz interessant und ganz spannend. Eine zweite kleine News oder einen zweiten kleinen Tipp für heute und vielleicht etwas, was ihr schon gemacht habt oder auch nicht. Euch ist bestimmt das Wort Jevons Paradox in den letzten Tagen irgendwie über den Feed gelaufen. Und falls ihr euch gefragt habt, was Jevons Paradox ist, dann könnt ihr auch natürlich ChatGPT fragen, das zu erklären. Warum Jevons Paradox, ich kann es gar nicht aussprechen, das kam jetzt in den Diskussionen über DeepSeek sehr, sehr oft vor, weil, und das ist ein bisschen lustig, weil man ein bisschen versucht, das zu erklären oder fast sich ein bisschen zu verteidigen aus vielleicht amerikanischer Sicht, warum, wenn man gesagt hat, DeepSeek ist viel günstiger, es kostet nur 5% von dem, was andere Modelle kosten, und es ist natürlich auch energiegünstiger und. All diese Vorteile wurden ja ziemlich stark gezeigt. Daraufhin war dann die Antwort oft, naja, aber der Jevons Paradox, der tritt ein. Der beschreibt nämlich, das ist das scheinbar paradoxe Phänomen, dass eine Effizienzsteigerung bei der Nutzung einer Ressource nicht unbedingt zu einer geringeren Gesamtverwendung führt, sondern oft sogar zu einer höheren. Und wie gesagt, das ist irgendwie ein bisschen lustig, fand ich zumindest, als so die Antwort darauf, ja, DeepSeek ist zwar günstig, aber wir werden alle KI viel mehr verwenden und deswegen führt das ja sowieso. Das ist ja nicht so wichtig. Ich bin besonders bei der Frage gespannt, was Alice später sagen wird, weil eben als Sustainability-Expertin hat sie sicher eine Meinung auch dazu. So, und last but not least, der dritte Tipp und Trick für euch heute ist eine Übersicht über die Frage, welche KI ist gut wofür? Also wenn ihr euch schon gefragt habt, es gibt ja so viele Modelle da draußen, die man mittlerweile nutzen kann. Einerseits ChatGPT, dann Copilot, wenn ihr vielleicht im Unternehmen Copilot zur Verfügung gestellt bekommt, oder von Anthropic Claude oder Google Gemini oder das Grok von xAI oder eben DeepSeek. All diese Modelle, wenn man so über sie liest, sind vermeintlich sehr ähnlich und vergleichbar. Und oft spricht man bei diesen Vergleichen so auf, wie fühlt sich das an, wenn man das eine oder andere verwendet, und gefällt einem die Art, sozusagen die Persönlichkeit dieses Modells. Und das spielt sicherlich eine Rolle bei der Präferenz, ob man jetzt lieber zum Beispiel mit Claude Texte schreibt oder mit ChatGPT. Aber es gibt tatsächlich echte, rationale, technische Unterschiede. Und ein paar möchte ich euch heute einfach ergänzen und einfach mitgeben. Also zum Beispiel Modelle, die Reasoning können, also die nachdenken können. Das sieht man dann so oft, das macht so Punkti, wenn man was eingibt und das Modell denkt nach. Das bedeutet einfach, dass verschiedene kleine Aufgaben im Hintergrund hintereinander ausgeführt werden. Also vermeintlich denkt dann das Modell. Das kann von ChatGPT O1 oder in Zukunft auch die O3, also die O-Familie. Das kann tatsächlich mittlerweile auch Copilot. Claude kann das noch nicht. Gemini kann das. Grok kann das nicht. Und DeepSeek kann es. Also Reasoning ist zum Beispiel etwas, das von dem einen oder anderen, bei dem einen oder anderen nicht ganz drin ist. Was ich zum Beispiel super spannend finde, ist, mit welchen dieser Modelle man sprechen kann. Also welches Modell hat die Audio, die Voice-Funktion? Und interessanterweise ist das zum Beispiel die O1 oder O3, das O3-Modell, das demnächst kommt, das hat kein Voice-Mode. Also man kann es nur benutzen, wenn man tippt. Copilot hat aber Voice. Wie gesagt, spannend. Gemini hat auch Voice. Aber Claude hat das noch nicht, Grok hat das noch nicht, DeepSeek hat das nicht. Also wenn einem wichtig ist, dass man mit der KI spricht, und das ist zum Beispiel etwas, das ich persönlich schon recht oft verwende, weil ich viel unterwegs bin und die Zeit zwischen A und B manchmal dazu verwende, um über gewisse Themen zu nachzudenken, zu konzeptionieren, zum Brainstormen, finde ich diesen Audio- oder Voice-Mode wirklich sehr, sehr nützlich. Und das ist eben so ein Use-Case, wo ich Claude nicht verwenden kann. Und es gibt noch viele andere Vergleiche, aber ich erwähne jetzt nur noch eines, und das finde ich ganz interessant und wichtig, nämlich welches dieser Modelle kann ins Internet gehen? Also welches hat eigentlich den Webzugang? Das ist die von ChatGPT, die 4o-Variante oder das 4o-Modell. Das hat eine Internetsuche, wenn man sie eben aktiviert. Aber zum Beispiel die O1 oder O3-Modelle können nicht ins Internet. Also das, was man dann als Ergebnis bekommt, ist halt das, wofür sie trainiert wurden. Aber sie können nicht im Internet nach Informationen suchen. Copilot kann ins Internet, Claude kann zum Beispiel nicht. Gemini kann auch ins Internet, Grok kann es und DeepSeek kann es. Also das ist zum Beispiel auch etwas, wo man wirklich darauf achten muss, nach welchen Informationen man sucht und welche Frage man eben ChatGPT stellt. Ich habe vorhin gesagt, wenn man zum Beispiel eine KI fragt, was der Jevons Paradox ist, dann würde eben diese Antwort, je nachdem, ob das Modell mit dem Internet verbunden ist, einfach unterschiedlich ausfallen, weil vielleicht hat in der Zwischenzeit irgendjemand einen Wikipedia-Artikel davon verändert, und wenn das Modell im Internet sucht, würde man eben die aktuellere Antwort bekommen. So, das war's mit heutigen Tipps und Tricks zur Nutzung von KI für heute, und jetzt kommen wir zu meinem tollen heutigen Gast. Also, liebe Alice, gleich zu Beginn wie immer die Frage – Wie geht's dir und wo trinkst du deine Melange heute?
Liebe Anna, nochmal einen schönen guten Morgen. Ja, wo trinke ich meine Melange? Bei mir zu Hause im Homeoffice. Ich bin ja seit 15 Jahren selbstständig und habe das Glück, schon seit 15 Jahren vor allem aus dem Homeoffice arbeiten und auch Kaffee trinken zu können, wenn ich nicht unterwegs bin.
Das heißt, du hast eine gute Kaffeemaschine, hoffentlich, die auch ganz schön viel Schaum machen kann. Ich habe dich zu Beginn vorgestellt, du machst eben sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen und sagst selber, seit 15 Jahren bist du selbstständig. Aber was mich dabei interessiert, wie sieht dann eigentlich dein Alltag, dein Berufsalltag aus?
Ja, also das kommt eben drauf an, ja, ob ich jetzt zum Beispiel an Evaluierungen arbeite, für die ich reisen muss, ja, wo ich Interviews führen muss. Manchmal geht das online, manchmal von zu Hause, manchmal reise ich irgendwo hin. Oder ob ich zum Beispiel auf der Uni bin. Ich bin ja auch Lektorin an der WU unter anderem und unterrichte auch an der Executive Academy immer zum Thema Nachhaltigkeit. Da bin ich natürlich dann dort unterwegs. Ich bin auch jemand, der sehr neugierig ist. Ich gehe sehr, sehr gerne auf Konferenzen, auf Meetings. Ich lerne gerne dazu. Das heißt, mein Alltag ist eine Mischung aus zu Hause vor dem Computer sitzen und konzipieren, Strategien entwickeln, mit Menschen sprechen, schreiben, ja, Keynotes vorbereiten, Messsysteme aufsetzen für Nachhaltigkeit, für unterschiedliche Arten von Organisationen, natürlich auch Proposals schreiben und so weiter. Und und dann aber auch wieder unterwegs zu sein und immer wieder bringt mich meine Arbeit auch nach Afrika oder Asien, weil ich halt sehr, sehr viel international arbeite.
Ja, wirklich faszinierend. Und ich meine, das heißt, du forschst viel, du schreibst viel, aber du unterrichtest. Also irgendwas sagt mir, die KI unterstützt dich gut in deinem Alltag. Aber erzähl du mal, wie integrierst du, also auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr nutzt du die KI?
Ja, ich meine, das kommt jetzt darauf an, ja, natürlich, woran man das misst. Ich würde jetzt einmal sagen, intuitiv 3 bis 4. Ich bin grundsätzlich ein Typ, der Analoges sehr schätzt, aus gutem Grund. Also ich halte mich möglichst wenig mit sozialen Medien auf. Ich habe keine Netflix oder sonst welchen Abos. Ich kaufe nicht auf Amazon, ja, das heißt, oder generell kaum im Internet. Das heißt, ich bin, glaube ich, ein bisschen anders als andere. Aber ich setze KI natürlich sehr gezielt ein, ja. Also vor allem in den letzten, also seit ChatGPT, natürlich, ja. Davor hat man ja KI auch verwendet, dort, wo sie halt implizit schon drinnen war. Und das zähle ich jetzt auch nicht mit, ja. Also wenn mir irgendein Spotify-Algorithmus etwas vorschlägt, zähle ich das jetzt nicht mit. Wo setze ich es ein? Also, so mein neuester Lifehack irgendwie ist KI als IT-Support. Das finde ich total hilfreich. Also wenn ich bin ja EPU, ich habe ja schon immer wieder mal Mitarbeiterinnen auf Zeit, aber ich leiste mir keinen professionellen IT-Support und das finde ich toll. Ja, das ist ein Gamechanger.
Aber was machst du da? Vielleicht, was wäre vielleicht die Frage und die Antwort, die du bekommst?
Mein Kalender synchronisiert nicht zwischen Handy und Laptop. Was kann ich tun? Das war das Letzte, wonach ich gesucht habe und ich konnte mein Problem lösen. Ja? Oder wie schaffe ich es in Mailchimp, eine Kampagne irgendwie auf eine bestimmte Art zu gestalten? Ja? Also lustigerweise ist dann tatsächlich ChatGPT manchmal besser als das Programm an sich. Ja? Wofür ich es noch verwende, weil ich ja sehr viel schreibe und konzipiere. Und ich bin jetzt nicht jemand, der E-Mails oder Texte an und für sich von KI schreiben lässt, weil ich selber sehr, sehr gerne schreibe, ja, und weil ich da sehr hohe Ansprüche habe und weil es mir oft einfach nicht gut genug ist, ja. Aber ich verwende es natürlich schon für Textbausteine zum Umformulieren und vor allem auch, wenn ich so besonders griffige Titel gerne hätte oder wenn ich zum Beispiel Workshops und Seminare halte, ja, und ich möchte in 5 Gruppen aufteilen und ich möchte irgendwie, dass diese Gruppen coole Namen haben, die vielleicht zum Sektor, ja, des Unternehmens oder der Organisation passen. Und ich liebe auch Alliterationen, ja. Also wenn Begriffe die gleichen Anfangsbuchstaben haben, ja. Das heißt, dann, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, mit der Musikindustrie unterwegs sind, sagen wir dann, das sind die Musical Minds und die Symphonic Strategists, ja. Das sind so Spielereien, für die ich ChatGPT vor allem sehr gerne einsetze, auch wenn ich Keynotes gebe und irgendwie griffige Titel suche, die irgendwie noch besser zum Auftraggeber passen oder da vielleicht auch Übersetzungen mache ich immer wieder mal, ja, weil ich eben in unterschiedlichen Sprachen arbeite und es so oft schneller geht. Und natürlich auch so diese Ideenfindung, ja. Also ich bin ja jemand, der oft so ein bisschen weiter denkt als andere und da muss ich mich zurückholen. Und ich finde gerade ChatGPT sehr hilfreich darin, mir zu erklären, wie Otto Normalverbraucher denkt. Also was wäre die Standardantwort und, oder Lösung, ja, für ein bestimmtes Thema, finde ich super.
Also bestimmte Personas einzunehmen.
Ja, genau. Also das mache ich jetzt nicht so ganz gezielt. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Das ist jetzt nicht etwas, was ich schneller mal so im Alltag immer wieder versuche. Aber genau das ist es eigentlich, ja. Woran könnte ich noch denken? Ja, woran denkt da vielleicht der Durchschnittsösterreicher, eine Durchschnittsösterreicherin? Ja, weil ich ja oft aus meinem globalen Umfeld komme. Ja, das heißt, das finde ich total hilfreich.
Und, das finde ich faszinierend. Das muss ich ausprobieren, was da dabei rauskommt, wenn ChatGPT an einen Durchschnittsösterreicher denkt. Das werde ich gleich auschecken.
Ja, also,
ich fürchte mich ein bisschen von der Art.
Was ist die Durchschnittsösterreicherin? Ja, und die ist natürlich wahrscheinlich da.
Und auf welchen Daten basiert dieses Training?
Genau. Aber so ein bisschen, was ist so das Standardantwort? Ja, weil ich bin vielleicht auch nicht wahnsinnig gut im Prompten. Ich weiß es nicht. Ja, ich versuche es immer wieder. Ich gebe dann auch auf. Also wenn ich jetzt da wirklich keine guten Antworten bekomme. Was ich cool finde, auch zum Beispiel, also was mir auch hilft bei meiner Arbeit, wenn ich jetzt, ich habe schon gesagt, ich setze Wirkungssysteme auf oder Wirkungsmesssysteme für ökosoziale Wirkung oder ich mache Evaluierungen, ja, und da führe ich Interviews und die muss ich transkribieren. Und da verwende ich zum Beispiel Trint, ja, also das ist eine Software, die automatisch aufnimmt, also Voice aufnimmt und transkribiert und dann eben auch noch Zusammenfassungen macht. Ja, das ist schon, auch das ist so eigentlich ein Gamechanger. Und was mir auch wahnsinnig gut gefällt, wobei da ja ChatGPT gar nicht gut ist oder ich schaffe es halt überhaupt nicht irgendwie vielleicht auch damit umzugehen, ist es wirklich so diese Visionen einer nachhaltigen Zukunft zu kreieren. Also Bildgenerierung, um einfach auch positive Bilder in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Da sehe ich wirklich KI auch als Gamechanger, ja, egal ob das jetzt mit Journey oder sonst was ist.
Voll spannend. Also wir lernen auch natürlich jetzt gleich sehr viel über deine Arbeit und das finde ich auch ganz interessant. Vielleicht einfach aus meiner Neugierde, was bedeutet eine Impact-Evaluierung? Versucht man da alle Stakeholder irgendwie abzubilden und ihre Meinungen, oder?
Genau, also ich will wissen, hat ein Projekt, eine Investition, ja, wo es um Impact geht, also ein Impact-Investment, hat das tatsächlich diese gewünschte positive Wirkung, ja? Und was brauche ich als erstes? Ich brauche einmal Indikatoren, ja? Also ich muss ein Messsystem sozusagen haben, ja, wo soziale Kriterien, also Inklusion, Diversität und, ja, Wertschöpfungsketten, Lieferketten abgebildet sind, aber dann natürlich auch die ökologischen Fragestellungen, ja? Und dann schaue ich mir an, einerseits gibt es ein Monitoring, hat da schon jemand vielleicht mal mitgemessen, also intern, und von außen kommend, wenn ich jetzt eine Evaluierung mache, stelle ich ganz viele Fragen an ganz viele Stakeholder, natürlich intern und extern, lese viele Dokumente und versuche dann auch, also auf Englisch nennt man das Triangulation, right? Also diese, so ein bisschen das, wie sagt man dann, so Cross-Referencing zu machen, ja, das ist halt total wichtig. Und dann gibt's Fokusgruppen und es gibt Surveys und also Umfragen, ja, SurveyMonkeys etc. Und dann werden diese Bausteine quasi zusammengesetzt, um dann ein seriöses Bild sozusagen abzugeben, ja. Da muss es nicht um den Zahlenwert rauskommen. Das ist meistens letztlich qualitativ, ja, obwohl ich natürlich auch quantitative Elemente da drinnen habe, ja.
Voll spannend. Danke für diese Einblicke, ist wirklich großartig. Du hast ganz zu Beginn, oder wie ich dich vorgestellt habe, du bist Nachhaltigkeitsexpertin, sehr stark in diesem Umfeld unterwegs. Und jetzt stelle ich mir vor, eine Nachhaltigkeitsexpertin überlegt dreimal, ob sie eine Abfrage an ChatGPT stellt oder nicht, weil man dann gleich so ein bisschen an die Energiekosten im Hintergrund denkt. Ist das so bei dir?
Ja, gute Frage. Also du hast ja das German Paradox angesprochen. Ja, das ist ja auch etwas, mit dem ich mich herumschlage und mit dem ich mich auch beschäftige. Seit einigen Jahren habe ich auch im Buch was dazu geschrieben, also im Fast Forward.
Sehr lustig, das haben wir gar nicht abgesprochen. Also finde ich großartig.
Ja, genau. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen glauben, Digitalisierung ist automatisch quasi umweltfreundlicher. Ja, und das ist es einfach nicht. Ja. Und das war es schon nicht bevor es KI gab, beziehungsweise bevor KI exzessiv eingesetzt wurde. Und jetzt schon gar nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe wirklich tatsächlich oft überlegt, soll ich jetzt googeln oder soll ich jetzt ChatGPT fragen, weil ja doch diese, ja, also das Verhältnis, ich meine, da kenne ich die unterschiedlichsten Werte, ja, ob das jetzt ein Faktor mal 10 ist oder ein Faktor mal 100, ja, kann man jetzt gar nicht feststellen, aber Fakt ist, es braucht einfach wesentlich mehr Energie und die kommt meistens nicht ausschließlich aus grünen Quellen. Mhm. Also ja, ich überlege mir das, aber ich ertappe mich auch, obwohl ich, wie gesagt, jemand bin, der das eigentlich sehr bewusst zu leben versucht, immer wieder dabei, dass ich einfach mal schnell ChatGPT frage. Und interessant auch, weil du vorher angesprochen hast, also welche Modelle ins Internet gehen können. Für mich ist das extrem hilfreich, dass also ChatGPT das kann, weil es das für mich viel glaubwürdiger macht, ja, weil ich dadurch immer wieder mal auch Quellen bekomme, ja, weil das ist ja für mich, wenn man auch akademisch arbeitet und wenn das wirklich einen Unterschied macht, was du sagst.
Absolut, was du schreibst, absolut,
ja. Kannst du nicht einfach blind vertrauen, ja, also das wissen wir alle, ne, Halluzinationen und so, aber deswegen ist mir das sehr wichtig. Also danke für diese super Aufstellung.
Na, sehr gut. Und mit diesem kleinen Einblick vielleicht auch jetzt Frage Richtung Zukunft. Was glaubst du, wo geht es eigentlich hin mit der KI? Oder mir vielleicht noch wichtiger, was wünschst du dir? Welchen Weg sollen wir alle mitgestalten? Worauf sollen wir achten?
Ja, also mein großes Thema ist ja, oder sind ja die Chancen und die Risiken, gesellschaftlich gesehen, ja, von KI, also für Bildung, für Ökologisierung, für soziale Inklusion, für Demokratie. Und da sehe ich halt viel zu wenig Verantwortungsbewusstsein und Risikobewusstsein. Also ich denke, das ist mir total
vielleicht
wichtig.
Auch viel zu wenig Dialog. Also richtig, bemerke ich, also Dialog. Gerade in Österreich. Viel zu wenig Thema.
Ja, und ehrlich gesagt nicht nur in Österreich. Ja, es ist wirklich, KI wird wirklich als Technologiethema gesehen, das daher auch einfach gewisse Leute interessiert. Viele, die sich eigentlich damit beschäftigen sollten, ja, tun das nicht. Und ich sehe das zum Beispiel, weil ich arbeite auch immer wieder mit der UNO. Und da sind jetzt zum Beispiel Stellen ausgeschrieben, ja, zum Thema KI und nachhaltige Entwicklung. Finde ich super. Aber auch die werden letztlich IT-Expertinnen gesucht. Ja, und das halte ich für wirklich ein bisschen gefährlich. Und jetzt auf der praktischen, operativen Ebene, was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir eine All-in-One-Lösung. Ich will nicht 10 verschiedene Apps und Modelle und Systeme haben. Ich finde das ganz super. Also deswegen mag ich auch ChatGPT gerne, ja, weil das halt sehr, sehr viel vereint. Und was ich mir auch wünsche, das ist auch was ganz was Praktisches. Ich bin ja auch, wie gesagt, an der Uni tätig und da hat KI eigentlich mein Leben, jetzt einmal netto gesagt, würde ich sagen, eher erschwert, weil natürlich manche Studierenden, also nicht alle, aber doch manche ihre Papers oder Aufgaben halt mit KI lösen. Und man kann sagen, ja, okay, das ist wunderbar, das ist die Zukunft. Aber ich möchte natürlich auch, dass sie selber denken. Ja. Und letztlich ist das, und ich habe natürlich die Formate angepasst und so weiter. Mhm. Ja, aber trotzdem ist dieses Erarbeiten von strukturierten Texten, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und es ist ja so ein bisschen ein Wettlauf, ja. Also manche, wie gesagt, geben etwas ab, was mit KI generiert wurde. Und dann gibt es das Gegenmodell, was quasi von der Uni, ja, also von der WU in dem Fall eingesetzt wird, um zu erkennen, wurde KI verwendet oder nicht, ja. Diese Modelle sind aber auch nicht sehr gut. Und das ist
ja, das weiß man, ja, dass das eigentlich nichts bringt.
Also,
das
ist eigentlich ja, genau. Und das ist wirklich, also das ist eigentlich, also da hoffe ich mir, dass das besser gelöst wird. Ja,
ja, was ich so eher höre, auch so von amerikanischen Professoren, dass sie einfach sagen, das ist, man muss es einfach didaktisch ganz anders angehen und vielleicht auch manche integrieren bewusst KI in die Didaktik. Und ganz spannend, aber ja, das ist...
Auch, ja, aber ich finde, es hat halt Grenzen. Wir dürfen halt nicht verlernen, selber zu denken und selber zu schreiben. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und ich ertappe ja mich dabei, ja, wie ich faul werde und so kleinere Sachen mal zuerst KI machen lasse. Ja, ich sage mal bewusst nicht die KI, weil es die Welt nicht vermenschlichen. Aber ich merke, dass ich faul werde. Und ich glaube, das ist wirklich gefährlich, wenn wir weiterhin KI so gestalten wollen oder wenn wir KI so gestalten wollen, dass es uns insgesamt mehr nützt als schadet. Und deswegen wünsche ich mir eben auch für sich Standards, Zertifikate, ja, und Regulierung. Und ich jetzt konkret auch für sich bei ChatGPT, ich hätte gerne, dass dass das Modell auch noch gescheite Bilder erzeugen kann. Ich habe zum Beispiel letztens ich so eine Idee für ein neues Buch und wollte mal irgendwie sagen, so könnte das Cover ausschauen, einfach um auch da quasi eine Vision zu haben, ja, ein Bild zu haben. Und das war völlig unmöglich, ja. Und der sagt jetzt nicht, ja, das kann ich nicht, tut mir leid, sondern sagt, ah ja, hier ist jetzt das, hier habe ich es jetzt. Jetzt ist es wirklich toll und dann ist es wieder ganz, ganz schlecht und so. Ja. Also das sind so Sachen, da denke ich, das wird alles besser. Genau.
Das ist total spannend. Ich habe jetzt nochmal rausgesucht den Link, weil die Woche bin ich über eine Studie gestolpert, die tatsächlich gemessen hat, the impact on cognitive offloading and the future of critical thinking. Mhm. Werde ich vielleicht auch nochmal teilen auf LinkedIn. Tatsächlich hat diese Studie in der Schweiz herausgefunden, dass die starke Nutzung von KI und auch die generell digitalen Tools uns tatsächlich weniger fähig macht, kritisch zu denken. Das ist so wirklich die Mini-Mini-Summary der Studie. Alice, ich schicke sie dir auf jeden Fall nochmal extra. Das ist irgendwie schon sehr spannend, dass man darauf achtet, dass man das behält oder dass man sich das nicht einfach nehmen lässt von der KI. Ich erwähne irgendwie, finde ich ganz süß, wenn mein Sohn manchmal, wenn er gut gelaunt ist, der sagt, nein, ich will das schon selber machen, die Hausaufgabe, weil ich will das können. Das ist ein bisschen vielleicht die Einstellung, die wir bei manchen Dingen einfach brauchen und uns einfach immer wieder in Erinnerung rufen, ja, auch wenn das die KI machen könnte, möchte ich da jetzt eben selber schreiben, selber rechnen, selber mir überlegen und,
genau, und bei der Schularbeit
und da einfach im Training zu bleiben.
Ja, genau. Ich meine, das finde ich auch das Gute im Schulsystem. Also bei uns, das bleibt ja so, ne, dass du letztlich deine Schularbeiten mit der Hand schreibst, was irgendwie einerseits total veraltet klingt, wo man aber aus Skandinavien und aus vielen Studien weiß, das ist eigentlich die Zukunft, weil das kognitiv extrem wichtig ist. Ja. Und schrägerweise ist es dann auf der Uni auch so. Ne, und ich habe viele, ich unterrichte fast nur Studierende aus dem Ausland, aus allen Kontinenten und ganz viele sagen mir, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal eine Prüfung mit der Hand geschrieben habe, ja, und ich finde das super, ja.
Vielleicht wieder die Zukunft.
Studie schicken mir die gerne. Mir fällt dazu noch eine Studie, die ich auch gerade gesehen habe, wo auch klar schon gezeigt wird, dass, also wir wissen ja, KI ist sehr voreingenommen und Bias sind ein großes Thema und Bias werden verstärkt, also die in der tatsächlich, also es werden nicht einfach nur Bias reflektiert, ja, die in der Welt da sind, Ungerechtigkeiten, sondern die werden verstärkt. Aber auch eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen wirklich, die mit KI interagieren, direkt beeinflusst werden und stärkere Bias haben, ja. Hm. Also das ist schon auch gefährlich.
Es gibt auch umgekehrte Studien. Also das ist irgendwie, da müssen wir nochmal, glaube ich, eine extra Session anlegen, weil ich habe auch das Umgekehrte vor kurzem auch gehört, dass das tatsächlich, oder auch von einer Studie gehört, dass genau das Umgekehrte getestet wurde und dass die Menschen aufgeklärter wurden. Genau.
Dass das KI neutraler ist. Aber genau deswegen ist es auch
gefährlich. Aber es kann, glaube ich, in beide Richtungen wirken. Genau. Bias ist verstärken. Sehr gut. Liebe Alice, vielen Dank auch für diese vielen breiten Gedanken. Ich habe mit nichts Geringerem gerechnet in unserem Gespräch. Wie immer spannend. Was ich vergessen habe, jetzt am Ende zu erwähnen, nämlich wie die zwei Bücher heißen, die du gemeinsam mit der Claudia und noch ein paar anderen geschrieben hast, aber ihr zwei seid ja das prominente Paar, würde ich sagen. Das erste tolle Buch heißt Sustainability Puzzle mit Fokus auf Nachhaltigkeit und das zweite tolle Buch, das sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch erschienen ist, letztes Jahr, heißt Fast Forward und eine große Empfehlung, um eben all diese breiten Aspekte der KI-Welt auch zu berücksichtigen und sich auch Gedanken über alle Risiken und Chancen zu machen. Große Empfehlung, ich habe schon gelesen natürlich kann es wirklich nur empfehlen. In dem Sinne sage ich, liebe Alice, danke, dass du da warst und danke euch allen, die zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr glaubt, dass der eine oder die andere davon profitieren könnte von dem Wissen, bitte leitet es gerne weiter und abonniert den Podcast auf den Kanälen. Meine Gäste, wöchentlichen Gäste und ich freuen uns sehr darüber, wenn das KI-Wissen geteilt wird, verbreitet wird und wir dadurch alle als Gesellschaft ein bisschen kompetenter werden. Ich wünsche euch allen alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, ciao.